Adlerblick, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schmaler, ich bin der Geschäftsführer von CIC und ich freue mich ganz, ganz besonders auf die heutige Ausgabe. Wie immer habe ich natürlich verschiedene Gäste, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen und ich habe diesen Podcast, wie ja die meisten Hörenden wissen, vor jetzt einem guten Jahr ins Leben gerufen. Wir haben mittlerweile tatsächlich über 60 Folgen auch produziert und es geht auf der einen Seite darum natürlich, dass wir über unseren CIC-Prozess sprechen. Es geht natürlich immer wieder darum auch, dass wir Success-Stories, Erfolgs-Stories bringen mit Klienten, die mit uns schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Und das ist unser heutiger Podcast, wir laden immer wieder Menschen ein, die was zu sagen haben, die eine Expertise mitbringen. Und heute freue ich mich ganz, ganz besonders, Hans-Peter Pick ja bei uns in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Hans-Peter Pick habe ich kennengelernt, zum einen über den Bundesverband des Mittelstandes, über den BVMW. Und wir haben seit Jahren ja eine sehr intensive Zusammenarbeit mit dem BVMW. Viele kennen ja einige, auch Köpfe des BVMWs schon aus den verschiedensten Veranstaltungen von uns. Und Hans-Peter Pick ist auch einer derjenigen, der Verantwortung beim BVMW übernimmt. Und nicht nur das, sondern er ist mittlerweile auch ein erfolgreicher Buchautor, also ein Mensch, der etwas zu sagen hat. Und genau über diese Dinge möchte ich heute mit ihm sprechen, die er dazu berichten hat. Freuen Sie sich also auf unsere heutige Ausgabe mit Hans-Peter Pick.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler. Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Ja, lieber Hans-Peter, ich habe dich gerade schon in glorreichsten Tönen angekündigt, ja, und freue mich wirklich auf den Podcast heute mit dir. Danke auch natürlich, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich habe schon gesagt, dass du dich sehr für den BVMW engagierst. Und ich habe auch schon berichtet, dass du ein Buchautor bist. Aber bevor wir jetzt in die Themen tiefer einsteigen, möchte ich dir erstmal die Möglichkeit geben, dass du dich natürlich erstmal unseren Hörenden und aber auch im Podcast Sehenden natürlich dann auch ja dann vorstellen kannst. Dir gehört das Wort, lieber Hans-Peter.
Vielen Dank, lieber Andreas, dass wir hier diesen schönen Dialog führen können. Zoom macht es ja möglich, man kann zwar in möglichen Zeiten von allen möglichen Orten reden. Ja, Hans-Peter Pick. Ich bin groß geworden, zunächst im Mittelstand, in einem 100-Mann-Unternehmen, habe da Führungsverantwortung gehabt, war dann im Großkonzern, habe dann ein großes Startup geleitet. Und vor 16 Jahren kam dann bei mir der Ruf zum Unternehmertum. Ich habe mich selbstständig gemacht. Ich hatte immer ein großes Netzwerk. Meine Mutter hatte letztens Geburtstag gesagt, dann nochmal, Junge, wo kennst du die ganzen Leute her? Ja, sag Mutter, ich treffe mich mit vielen Menschen. Ich fahre immer irgendwo hin zu Veranstaltungen. Ich interessiere mich für die anderen Menschen. Höre zu und helfe und bringe Menschen zusammen. So, das ist meine Kernkompetenz seit 16 Jahren. Ich habe natürlich auch Strategieprojekte, also Strategie, Marketing, Vertrieb ist so mein Schwerpunkt. Mein erstes Buch vor 7 Jahren, Hurra, ich bin ein Unternehmer, das Navigationsbuch für erfolgreiche Unternehmensführung. Weil ich habe ja immer gesagt, es braucht ein Buch. Es gibt ja BWL-Bücher über alle möglichen Methoden, aber so ein Grundkurs für Unternehmer. Ich coache auch Jungunternehmer oder Unternehmer, die jetzt das Unternehmen von den Eltern übernehmen wollen. Und ich habe ja gesagt, es braucht mal so ein Grundlagenbuch, Bewusstheit im Unternehmertum. Warum mache ich das überhaupt und was sind so die Grundanforderungen an einen Unternehmer? Gibt es ja im Gymnasium, gibt es ja keinen Kurs Unternehmertum. Du kennst das, Deutschland braucht mehr Gründer, mehr Innovatoren, mehr Leute, die Mut haben. So, dann kam halt in den letzten Jahren immer wieder das Thema Entscheidungen. Ich treffe Menschen, die sagen, ja, ich muss jetzt eigentlich eine neue Strategie machen, müsste dieses und jenes entscheiden. Wir hatten ja spannende Jahre in der letzten Zeit, viele Innovationen, aber auch viele Probleme kamen. Und immer mehr kam das Thema Entscheidungen. So, jetzt haben wir ja jede Menge entscheidungstheoretische Bücher, mathematisch orientiert, systemorientiert, psychologisch orientiert, ich habe so viele Stories erlebt, selber erlebt und von anderen Unternehmern miterlebt. Du schreibst jetzt mal ein Buch, wo nur diese Stories drinstehen. Aber mit dem Oberbegriff Entscheidungsfreude. Andreas.
Ja, genau. Ich habe es befürchtet. Wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile. Und es ist immer, das sagen immer einige, es ist schon interessant, wenn du Leute natürlich dann interviewst, und mir würde es ja andersrum genauso gehen. Die Gefahr ist immer groß, dass aus der Vorstellung schon gleich der Impulsvortrag wird. Und von daher, natürlich, bevor du da einsteigst, und erstmal danke für deine sehr schöne Vorstellung. Also du bist Mann aus der Praxis, ja, dafür stehst du, so habe ich dich auch kennengelernt. Ja, vielleicht noch mal kurz ein paar Worte dazu. Du hast erzählt, du warst in einem Konzern, du warst in einem 100-Mann-Unternehmen drin. In welcher Branche bist du groß geworden? Also wo kommst du her? Was ist dein Background sozusagen? Also was hast du da erlebt?
Okay, dann gehen wir mal ganz kurz, ganz weit zurück zu meinen Wurzeln. Ich bin im Einzelhandel groß geworden, im Einzelhandel meiner Mutter. Sogenannte Tante-Emma-Laden, der dann in den 70er Jahren Restrukturierung erleben musste durch Supermärkte, andere Produktangebote. Das heißt, zu Hause habe ich schon in Kindheit und Jugend gelernt, was Positionierung heißt, was Werbung heißt, was Kundengruppen und was der Umgang mit Wandel heißt. Und dass man dann irgendwann auch sagen kann, okay, dieser Wandel, die Supermärkte haben final viele kleine Tante-Emma-Laden obsolet gemacht.
Ja.
Und wir haben das Beste daraus gemacht. Es war aber für mich auch keine Perspektive, das zu übernehmen. So. Das heißt, ich habe den Wandel schon relativ früh miterlebt. Dann war ich in einem mittelständischen Unternehmen, Handelshaus, wo auch viel Dynamik war, internationale Märkte. Ich kam dann zum Konzern und habe in all diesen Firmen Entscheidungsbedarf erlebt und natürlich auch, wie wird mit Entscheidungsbedarf umgegangen.
In welcher Branche warst du in einem Konzern, wenn du keine Namen nennen darfst oder möchtest?
Ein großes Lebensmittelunternehmen.
Ah, okay. Also du hast deine Erfahrungen schon sehr durchgängig im Lebensmittelhandel gemacht. Also das ist die Branche, die du quasi erlebt hast oder live erleben durftest.
Nee, ja, ich habe mehrere Branchen erlebt, aber Konzernerfahrung war halt im Lebensmittelbereich, also Produktion von Lebensmitteln. Ja. Und auch da, wenn du, egal welche Produkte hast, du hast über die Jahre, hast du irgendwann Entscheidungsbedarf, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Trends ändern sich manchmal langsam, manchmal schnell. Und so war eigentlich bei mir immer das Thema, Mensch, ich erlebe Entscheidungen. Ich durfte auch selber entscheiden, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ich habe ein großes Startup geleitet und bin dann irgendwann ausgestiegen, also eine Entscheidung für mich selber, wo ich einfach sage, ich habe ein großes Netzwerk, ich habe so viele Projektanfragen, ich möchte jetzt nicht mehr weiter angestellt sein, sondern werde jetzt, hurra, ich bin ein Unternehmer und gestalte selber.
Ich bin jetzt gerade mit mir so im inneren Twist, ja, ob ich jetzt den Weg über links oder über rechts gehe, ja, um zum Ziel zu kommen. Weil über links wäre ja erstmal, wenn ich natürlich nochmal mit dir gemeinsam reflektiere, warum du dich für den BVMW stark machst, ja, und warum du diesen Weg eingeschlagen bist, warum du genau diese Stärke da genutzt hast, Menschen zu vernetzen. Und darüber hast du natürlich viel erlebt, was zum Buch geführt hat. Oder wir könnten erst über das Buch anfangen und dann zum BVMW kommen. Ich glaube, wir gehen mal den Weg über den BVMW. Ja, was motiviert dich, im BVMW mitzumachen? Und also ich habe schon sehr früh, vor vielen Jahren schon, als ich die ersten Jahre mit dem BVMW in Kontakt gekommen bin, auch immer wieder schon mal deinen Namen gehört. Wir haben uns dann erst später mal kennengelernt bei einer schönen Veranstaltung in Mainz, ja, bei Nebenhorst Schneider, der leider vor einigen Jahren verstorben ist, eine Ikone des BVMWs, und der liebe Gott hab ihn selig, und ich glaube, er guckt immer noch von oben drauf und schaut, ob wir das hier alles richtig machen. Also den Horst habe ich geliebt oder liebe ihn immer noch natürlich, und ich denke oft an ihn, ja, was er so alles von sich gegeben hat. Also wirklich ein Typ, ein Urgestein, ja. Ja, also was hat dich zum, das musste jetzt mal sein, also es war, das, ich glaube, das Gedenk an Horst, das haben wir uns einfach, das musste jetzt halt hier rein, ja. Er hat uns zusammengeführt, da haben wir uns damals kennengelernt. Und deswegen, was hat dich zum BVMW geführt?
Zunächst mal eine Empfehlung. Ich war in Mainz, ich war bei einem Seminar, und wir haben dann in den Seminarpausen immer uns unterhalten, und jeder hat gesagt, ja, ich mache Netzwerk, und ich habe gesagt, ja, ich mache dieses und jenes. Ich bin auch in anderen Netzwerken drin. Ich war einer der ganz großen Xing-Pioniere, habe dann auf LinkedIn umgeschwenkt, also ich habe immer schon ein großes Netzwerk gehabt. Und ich weiß noch genau, 2014 hat mir dann jemand in Mainz gesagt, du, wenn du ein guter Netzwerker bist, dann ruf doch mal den Horst Schneider in Mainz an und geh zu seiner Veranstaltung. Ich habe mit dem Horst wunderbare Veranstaltungen erlebt, bin immer nach Mainz gefahren Und so 2 Jahre später sagte man dann zu mir, also ich habe gesagt, Leute, habt ihr nichts in der Eifel? Ne? Ich bin in der Eifel, da wo ja eine wunderbare Natur ist, aber auch viele schöne Unternehmen, viele Weltmarktführer sind in der Eifel beheimatet. So, man sagte mir, ja, Eifel, da haben wir kaum was, aber wenn du willst, dann kannst du da eine eigene Struktur aufbauen. Und gesagt, okay, mache ich euch. Und das war ein wunderbares Gefühl, den ersten Unternehmer diese Konstruktion des BVMW vorzustellen. BVMW heißt, dass wir eine starke politische Stimme in Berlin und Brüssel sind, dass wir der Politik sagen, was der Mittelstand braucht, dass wir Menschen zusammenbringen, Unternehmer, Synergien und ganz tolle Veranstaltungen machen, wunderschöne Rabattprogramme haben. Das ist der BVMW. Der BVMW kämpft letztlich für Mittelstand, für Familienunternehmen. Das sind nicht die großen Konzerne, sondern das sind Handwerksmeister, erfolgreiche Handwerksmeister, die auch mal 20, 50 oder 100 Mitarbeiter haben, Innovatoren, die uns in Deutschland voranbringen. Und die liegen mir ganz sehr am Herzen. So, ich wurde dann in Berlin geschult, gehe zum ersten Unternehmer. Unternehmer sagt, oh, das klingt ja alles sehr gut, ne, tolle Idee. Wie viele Mitglieder hast du denn schon hier in der Eifel? Und ich habe gesagt, ja, du wärst jetzt der Erste, der Pionier.
Schön. Ja.
So, er hat unterschrieben, daraus sind dann mittlerweile über 160 Mitglieder in der Eifel geworden. Und vor 1,5 Jahren hat man mich dann auch gefragt, möchtest du die Gesamtverantwortung über die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland übernehmen? Intern habe ich immer Folien dabei. Ich liebe den BVMW, das kennen die Kollegen in Berlin, weil er einfach sagt, ich liebe Spaghetti, ich liebe Rotwein und ich liebe auch das, was ich mache. Würde ich es nicht lieben, würde ich was anderes machen. Ich habe natürlich gesagt, ja, Verantwortung immer gerne. Ich übernehme auch diese Aufgabe, um diese wunderbare Konstruktion, die uns Horst Schneider vorbeigebracht hat, die aber auch Mario Ofen uns gezeigt hat und jetzt in einer ganz tollen Weiterführung der Markus Jäger macht, diese Grundidee da mitzuwirken, gemeinsam den Mittelstand zu stärken. Und du merkst, es macht wahnsinnig viel Spaß. Wir haben Veranstaltungen querbeet. Vor 2 Wochen haben wir eine Weinwanderung gemacht. Jetzt am Samstag geht es auf den Nürburgring. Wir machen natürlich viele Informationsveranstaltungen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Personal, mit dem Thema Energie, was so alles den Unternehmer im Augenblick drückt. Aber vergesst noch die Freude bei dem Ganzen nicht.
Und es gibt ganz tolle Roundtable-Veranstaltungen, lieber Hans-Peter, gell? Das die wollen wir nicht vergessen, ja, die wir zusammen machen.
Ganz genau, und dafür bin ich ja sogar am grünen Donnerstag noch nach Frankfurt in das wunderschöne Airport Center gefahren, aber schöne gemeinsame Veranstaltung mit unserem Kollegen Khalid erlebt, ganz,
Ja.
ganz gute Runde.
Ja, ich freue mich auch schon auf die Veranstaltung, die wir ja in der Eifel jetzt auch machen. Ja, Termin hast du ja schon kundgetan. Ja, da werde ich ja zu dir auch kommen. Und da werden wir zusammen auch bei euch eine Veranstaltung machen. Freue ich mich auch schon sehr darüber. Und ja, also deswegen, ich kann das nur alles so bestätigen. Und viele wissen ja, dass ich seit Jahren den BVMW auch ganz, ganz massiv unterstütze. Und der Link sei mir hier erlaubt auf den Podcast, den wir vor einigen Wochen aufgenommen haben mit dem Dr. Völz, ja, der auch in beeindruckender Art und Weise darüber berichtet, was der BVMW alles in Berlin macht auch. Und mit dem Dr. Völz werde ich auch die nächsten Podcasts aufnehmen. Er wird auch höchstwahrscheinlich, hoffe ich, wenn er es zeitlich hinbekommt, bei unserer Jahresveranstaltung auch sprechen. Das haben wir zumindest schon mal so ins Auge gefasst. Also von daher an der Stelle, das ist jetzt der kurze Werbespot, ja, für den BVMW, aber der sei an dieser Stelle auch auf jeden Fall erlaubt, ja. So, und jetzt aber gehen wir mal direkt rein. Ja, du hast natürlich darüber, wie du schon sagst, 160 Unternehmen, die bei dir Mitglied sind. Du hast viele andere Geschichten erlebt in deinem Leben und jetzt kommen die Bücher. Was ist in deinen Büchern zu lesen und vor allen Dingen jetzt in deinem aktuellen Buch? Ja, was für Botschaften möchtest du da senden und was geht es da? Und lass uns daran ja ein bisschen teilhaben.
So, Buch Nummer 1 habe ich schon gesagt, vor Jahren entstanden. Hurra, ich bin ein Unternehmer. Ich führe natürlich auch Gespräche mit Unternehmern, die sagen, ja, also richtig Spaß macht das ja alles nicht. Und ich sage, ja, warum machst du es denn? Ja, es ist Familientradition, es ist ein Familienunternehmen. Das Einzelhandelsgeschäft meiner Mutter war in der dritten Generation. Dennoch haben wir irgendwann einen Cut gemacht und haben gesagt, dieses Geschäftsmodell Tante Emma Laden auf dem Dorf funktioniert leider nicht mehr. So, das ist der Wandel der Zeit. Ich wohne hier in der Nähe, wo eine riesengroße Dampflok-Reparaturstation war auf der Bahnstrecke Köln-Trier. Also die Dinge wandeln sich. Entscheidungsfreude ist vor einem Jahr entstanden. Und wenn man dann Facebook in meine Timeline reinschaut, ich kann nur jedem empfehlen, wer ein Buch schreiben möchte, bitte posten, ich werde jetzt ein Buch schreiben. Also nicht das Buch schreiben, sondern einfach posten. Und dann kann man zum Thema Entscheidungen ins Laufen bringen. Laufen, auch gutes Stichwort. Die größte Entscheidung morgens zum Joggen ist, die Turnschuhe anzuziehen und nicht das eigentliche Laufen. Weil wenn du die Turnschuhe anhast, dann sagt das Gehirn, hey, jetzt haben wir Turnschuhe an, so können wir noch schlecht frühstücken, lass uns jetzt joggen, wir haben es ja. Also bitte an alle, die auch sagen, ja, ich würde ganz gerne mal ein Buch schreiben, postet es, postet den Titel, wenn ihr schon einen habt, und gebt es raus in die Welt. Danach könnt ihr entweder sagen, okay, das Buch kommt im März, das verschiebt sich noch ein klein bisschen, aber ihr seid dann selber unter einem Motivationsdruck, positiver Motivationsdruck, ihr habt diesen Kick und müsst dann, dürft irgendwann jetzt liefern. Oder ihr sagt, nee, Buch, das war ein Fake-Post auf Facebook. Also macht diesen Punkt. Ich habe viele Unternehmer erlebt. Ich kenne auch übrigens jetzt zum Thema Alter, ich kenne Unternehmer, die könnten schon viele Jahre in der Rente sein, die aber dennoch weiter agieren und die jetzt auch noch in Zukunft investieren und einfach sagen, ich schiebe das an und meine Nachfolger werden die Ernte davon bekommen, aber ich schiebe es an. So, ich habe dann auch zusammen mit meiner Frau, so auch Buchautorin, haben wir jetzt sogenannte Merkkärtchen entwickelt. EC-Karten, vor allem, ich habe hier gerade meine Lieblingskarte zum Entscheiden. Die sogenannte kurze Entscheidungsbank.
Für die Hörenden. Ja, da steht drauf, die kurze Entscheidungsbank. Jawohl.
Kurze. Also, Tenor von meinem Buch, keine Entscheidung ist perfekt. Im Nachhinein kannst du immer wieder alles diskutieren, aber du hast jetzt eine Sicht auf die Dinge und mache dir bewusst, dass du in einem Jahr oder in 2 Jahren mehr Informationen hast, aber dann hast du eventuell jede Menge Opportunities verpasst. Also, leg los. Prüfe zunächst mal, muss ich es entscheiden oder ist es eine Entscheidung, die jemand anders treffen sollte? Habe ich alle Optionen? Kenne ich alle Optionen? Ja, ich habe keine Alternative, das Quark. Du kannst immer wieder über Kreativtechniken andere Dinge entwickeln. Und dann kommt's, ja, nein, oder ich brauche noch weitere Informationen. Aber wenn ich dann, du überleg mal, ich fliege ja auch wie du viel. Wenn der Pilot jetzt am Startpunkt steht und würde dann fragen, die Passagiere, ja, sollen wir jetzt fliegen? Oh, da müsste man einen Arbeitskreis mal bilden. Oh, da müsste man eine Workshop-Sitzung machen. Da müsste man die Vor- und Nachteile des Fliegens mal abwägen. Wenn er das vor dem Start macht, okay. Aber wenn er es in der Beschleunigungsphase macht, ist dann tödlich. Also durchziehen. Aber natürlich auch mit der Abwägung Alternativszenarien. Also ich bringe ein Produkt in den Markt und merke, da ist noch irgendeine Schieflage drin und mache eine Korrektur. Aber ich bin kein Freund der Zauderei, dass man sagt, ja, eigentlich noch künstliche Intelligenz, das ist jetzt in aller Munde, da müssten wir was tun. Ja, überlegen, in welchen Bereichen könnte Deutschland jetzt, könnten Mittelständler aktiv werden und könnten da jetzt irgendwas generieren. So, dieser Faden zieht sich durch, es sind 38 Kurzgeschichten.
38 Kurzgeschichten, okay.
38 Kurzgeschichten sind drin. Das sind alles wahre Begebenheiten, die sind aber so verfälscht worden, dass sie keiner erkennt.
Ja.
Es sind Dinge, die mir selber passiert sind. Es ist aber oftmals auch so ein Zusammenspiel. Du hast 2 Manager, der eine hat diese Blickrichtung und der andere die Blickrichtung. Und du kennst das Ding, beide schauen auf eine 9 und der eine sieht eine 6 darin, der andere eine 9. Also verschiedene Facetten, dann aber auch so Themen, gemeinsame Entscheidung, also 10 Leute müssen einen Kompromiss finden, okay, kann man machen, aber final schauen dann viele auf den Unternehmer und sagen, lieber Unternehmer, was soll man jetzt tun? Und die Unternehmer, die dann sagen, ja, woher soll ich denn das wissen? Die sind nicht erfolgreich, die meisten sind nicht erfolgreich. Unternehmen anpacken. So, ich habe mir gesagt, es gibt genügend entscheidungslogische, psychologische Bücher, gibt es auch was. Bring einfach mal 38 Geschichten, wo sich jeder dann so ein bisschen in die Charaktere mal reindenken kann und würde sagen, ja, ich würde das wie der Herr Meier machen oder die Frau Schmitz oder ich würde es ein bisschen anders machen. Bleibt haften. Und ja, ich habe natürlich zum Schluss eine Zusammenfassung geschrieben, meine Sicht der Dinge aus dem Ganzen, aber ich überlasse es auch sehr stark dem Leser, die Lerneffekte aus den Geschichten selber zu ziehen.
Das heißt also, der Nutzen des Buches ist, dass du dich quasi mit diesen Geschichten auseinandersetzt und damit selber reflektierst, wo du in ähnlichen Situationen bist, ja, um damit deine Stärkung quasi zu vergrößern, wie du besser zu Entscheidungen kommen kannst.
Ganz genau. Idealerweise erkennst du bei den 38 Geschichten mindestens 10, die deine eigene Situation auch betreffen und wo du da sagst, oh, da ist was dran. Der hat jetzt viel zu lange gezögert. Oder der hat einfach nur ohne Daten ist er losgerannt. Oder jemand anders, der hat halt zu viele Daten gesucht und hat nie entschieden. Und auch das Thema Umsetzung, halbherzige Umsetzung. Wenn der Flieger nur so halbherzig hochhüpft, dann gibt es ein Problem. Auch das ist alles ein Thema. Also Eigenreflexion, nicht vorschreiben, du sollst so tun, sondern hör dir mal 38 Geschichten an und überlege, in diesem Set ist Folgendes passiert. Führte zu folgendem Ergebnis.
Ja, sehr schön. Also auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Thema. Ja, hätte ich jetzt sofort mindestens 5 Fragen, die ich gerne loswerden möchte.
Kannst
Ja,
du?
genau. Also da sollten wir auf jeden Fall nochmal tiefer einsteigen. Wenn du dich auch so mit der Thematik auch intensiv beschäftigt hast, interessiert mich natürlich und sicherlich auch unsere Hörenden, was du dazu zu sagen hast. Ja, erste Frage, kann man Entscheidungskompetenz trainieren? Also ich meine, klar, es gibt ja Menschen viele beschäftigen sich mit Typologie, viele kennen unsere Typologiemodelle, Insights, Trimetrics, ja. Also der Rote entscheidet vielleicht schneller als der Blaue oder als der Gelbe oder als der Grüne. Und nur um es mal ganz oberflächlich zu sagen, ist es so, dass man Entscheidungskompetenz, ist das ein Gen, ist es angeboren oder kann man das entwickeln, kann man das trainieren? Wie siehst du das?
Du, ja, es ist wahrscheinlich auch ein klein bisschen gehen, nach dem Motto, ich kann mich sehr schnell entscheiden. Es ist aber auch trainierbar. Überlege mal, also du kannst es trainieren in einem Restaurant. Der Kellner kommt, bringt die Karte und du sagst, ich kann mich überhaupt nicht entscheiden. Viertelstunde später kommt er nochmal und sagt, nee, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Nach einer Stunde sagt der Kellner, sorry, Sie blockieren jetzt hier eine Stunde diesen Tisch. Entweder ich, Kellner, entscheide für Sie oder Sie gehen bitte ins Haus und kommen morgen auch mal wieder. Trainiere es an kleinen Dingen. Und zwar mach dir zunächst mal bewusst, ob jetzt überhaupt eine Entscheidung notwendig ist. Und wenn ja, überlege die Option und entscheide zügig. Und lass dich dann auch nicht irritieren. Du wählst ein ganz verrücktes Gericht, wie Spaghetti mit Zuckersoße. Und dann sagt jemand gegenüber, sagt, nee, die sind aber komisch. Nee, bleib dabei. Wenn es dein Wunsch ist,
Ganz
das
wichtig.
so zu machen, bleibe bitte dabei.
Genau. Und ganz, ganz krass ist, wenn ich das, also ich finde das Beispiel auch so wunderschön. Sage ich auch ähnlich. Also von daher, wir haben ein paar Sachen heute. Ich musste gerade schon schmunzeln. Wir haben sie nicht vorher abgesprochen. Ja, also wir bewegen uns doch in sehr ähnlichen Gedanken. Ja, sehr schön, das zu hören. Ich sage auch mal, bestell innerhalb von 30 Sekunden dein Gericht. Und wenn du was bestellt hast, was dir nicht geschmeckt hat, sei trotzdem glücklich damit. Ja, du hast die Entscheidung getroffen. Und was ich ganz schlimm finde, ist, die Leute schauen eine halbe Stunde, können sich nicht entscheiden, bestellen dann was, essen es und reden während des Essens darüber, sie hätten doch was anderes bestellen sollen.
Das ist so ein Quark, dieses, ich bereue nichts.
Genau.
Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer.
Genau.
Das ist der Klassiker Bahnfahrt kontra Autofahren. Ja, ab und zu hast du eine halbe Stunde Verspätung mit der Bahn, hörst dann aber in den Staunachrichten 2 Stunden Stau auf der A3.
Genau, ja.
So, du hast es zu einem Punkt entschieden, danach bitte nicht bereuen. Man muss es nicht unbedingt schönreden. Man kann sagen, okay, die Spaghetti, die ich jetzt bestellt habe, die schmecken nicht, dann lässt du wieder zurückgehen. Aber nicht diesen Firlefanz sagen, ja, ich hätte lieber eine Pizza genommen. Bleib dabei und zieh es konsequent um. So, das ist jetzt eine kleine Sache, aber das kann man dann trainieren. Und das ist dann auch unternehmerisch. Ich habe Unternehmensentscheidungen gesehen in ganz, ganz hoher Dimension, sowohl zeitlich als auch vom Personal, als auch finanziell. Ich habe es übrigens auch gelernt damals mit meiner Mutter, Einzelhandelsgeschäft, war ein wunderbarer Termin. Im Mai, wo es richtig schön warm war, ging es zum Großhändler. Und da hat meine Mutter die ganze Weihnachtssüßigkeiten alle bestellt. Ich durfte dann immer kosten, war eine große Ausstellung, nur für Einzelhändler. Aber meine Mutter, die musste genau abschätzen, wie viel Printen, wie viel Dominosteine und was auch immer wird kommen, verbindlich bestellen. Genauso geht es bei Produkten, bei Dienstleistungen. Du bringst irgendwas Neues auf den Markt und bitte zieh es durch. Bitte zieh es nicht halbherzig durch. Bitte sag, ja, halten wir eigentlich dies. Nee, zieh es durch. Was nicht heißt, dass man so nach einem Jahr oder nach 2 Jahren Review machen kann. Aber manche Dinge brauchen eine gewisse Zeit, bis sie im Markt sind. Und bitte zieh es durch und weg von diesem Ich bereue.
Ja. Du bist durch jede Entscheidung wieder an einer neuen Situation, in einer neuen Entscheidungsgrundlage mit den gemachten Erfahrungen und du kommst Schritt für Schritt weiter. Und hättest du die alte Erfahrung nicht gemacht und die alte Entscheidung nicht getroffen, wärst du nicht dahin gekommen, wo du jetzt stehst. Ja, das ist der, das ist der Weg.
Was man gut lesen, danke.
Ja. Hans-Peter, wenn wir da nochmal reingehen auch. Frank Sinatra hat immer gesagt, I did it my way. Ja, und auf der anderen Seite, du hast gerade auch schon so ein bisschen gesagt, da macht man auch den Workshop hier und den Expertenkreis da, ja, inwieweit, jetzt reden wir über die Spaghetti mit Zuckersoße, aber mancher Unternehmer, ich meine, ich habe ja nun auch viele Mandate, die ich da begleite und wenn natürlich jetzt ein Unternehmer vor der Entscheidung steht, gebe ich einen Standort mit 20.000 Quadratmeter Handelsfläche. Der Handel steht vor großen Herausforderungen. Wir könnten auch andere Branchen nehmen, aber lass uns ruhig mal bei dem Beispiel bleiben. Ich habe einen Standort mit 20.000 Quadratmeter Fläche und welche Zukunft hat überhaupt der Handel, ja, der stationäre Handel? Und ich muss jetzt entscheiden, gebe ich den Standort auf oder gebe ich den Standort nicht auf? Ja, entscheide ich das wie bei der Spaghetti mit Zuckersoßen-Entscheidung oder was muss ich jetzt machen? Muss ich Experten holen? Muss ich wie weit muss ich mich von außen beraten lassen, absichern lassen, Expertisen nutzen oder muss ich auf meine Intuition hören?
Beides. Bitte unbedingt Daten recherchieren. Also reine Intuition kann auch mal vollkommen schief gehen. Ist auch eine wunderbare Geschichte in meinem Buch, wo jemand intuitiv entschieden hat, ohne Daten und es ging in die Hose. Kann auch gut gehen. Aber ich plädiere immer dafür, ein bisschen zu sammeln, Marktdaten, Trends zu sammeln. Aber wie heißt es immer so schön, Planung ist schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betrifft. Du kannst nicht alles ganz exakt planen. Du kannst Abschätzungen machen, du kannst dir Demografie anschauen, du kannst schauen, was die Generation Z für ein Konsumverhalten hat, welche Werte. In meiner Jugend, da wurde das Geld investiert in Autotuning und jetzt werden andere Dinge wichtiger. Es gibt viele Jugendliche, also erwachsene, junge Leute, die haben keinen Führerschein. Also die sagen einfach Carsharing und wozu soll ich jetzt ein Auto? Das ist eine stille Masse, die immer nach einem Parkplatz sucht. Also diese Trends so ein bisschen beobachten, aber final ist es für mich dann sehr oft der Lohn zum Cowboy. Dann sagt so, jetzt habe ich mir den Finanzer angehört, ich habe mir den Techniker angehört. Ich habe eine Entscheidung beschrieben, wo die Techniker gesagt haben, das wird so nicht funktionieren. Und die Kaufleute haben gesagt, das kriegen wir kostenmäßig überhaupt nicht gestemmt. Aber dann hat jemand gesagt, nee, machen wir trotzdem, weil der Markt wird es so aufnehmen. Öffentlich bekannt, iPhone-Story, wie das passiert ist, wo Microsoft ja gesagt hat, ja, wird doch keiner ein iPhone für $500 kaufen. Ja, stimmt, die iPhones sind teurer. Also etwas recherchieren, genügend recherchieren, Annahmen über die Zukunft machen, mehrere Blickwinkel, den Finanz, den Techniker, den externen Berater. Aber dann final kommt es auf den Unternehmer an, der dann sagt, das machen wir so. Und dann kommen wir zum Thema Verantwortung des Unternehmers, der Unternehmer, der dann noch sagt, ich übernehme die volle Verantwortung dafür. Wenn es in die Hose geht, dann hafte ich mit meinem Privatvermögen, dann schiebe ich nicht irgendwelche Gelder weg, sondern ich Antwort. Und das ist, du beschäftigst dich ja auch mit Leadership und Führungskultur. Das ist für mich Führungskultur. Führungskultur heißt nicht, dass die Herren in Nadelstreifen und Krawatte rumlaufen, sondern Führungskultur heißt, ich bin der Kapitän, ich übernehme die Verantwortung für diese Entscheidung.
Genau. Und egal, wie ich es entscheide, ich muss damit nachher letztendlich leben und muss die Konsequenzen tragen, ja?
Ja, ich habe sehr große Entscheidungen in Unternehmen erlebt, wo in den internen Diskussionen natürlich auch die Partei, also Pro und Contra war, interne Kritiker, auch damit darf ich dann als Unternehmer leben, dass ich etwas mache, was nicht jedem in der Firma so gefällt, was dann aber letztlich meine Strategie ist, meine Vision, wo ich sage, das machen wir jetzt.
Ja, es ist wirklich sehr, sehr spannend. Also ich bin ja auch permanent als Berater in Entscheidungen sozusagen mit eingebunden und auch die Abwägung natürlich dann. Deswegen finde ich es sehr spannend, auch mal mit dir darüber zu sprechen, wie du das siehst, ja, auch wenn du dich ja so intensiv mit dem Thema auch beschäftigt hast, ja. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Konstellation, dass ein Klient von mir muss jetzt eine Entscheidung treffen, ob er eine Firma, ich darf jetzt gar nicht das Land nennen, sonst würde schon klar sein, wer es sein könnte, in Skandinavien, ja, übernimmt. Und jetzt natürlich klar, jetzt muss die Wirtschaftlichkeit geprüft werden, ja, Due Diligence läuft, ja, es muss die Managementkompetenz überprüft werden. Es sind viele Berater im Boot. Ich mache mir natürlich viele Gedanken, wie ist die Führungskompetenz da in dem Unternehmen? Können wir die Führungskräfte da in unsere Prozesse integrieren und so weiter? Und jetzt mit Abwägung natürlich aller Experten, des Wirtschaftsprüfers, des Strategieberaters, der Führungskräfte, der eigenen Führungskräfte. Jetzt muss der Unternehmer natürlich eine Entscheidung treffen. Und er hat viel gehört und er hat viel Expertise sich besorgt. Aber mit seiner Entscheidung ist er jetzt ganz schön einsam, weil er muss die Entscheidung treffen. Die kann ich nicht für ihn treffen, die kann kein anderer für ihn treffen. Er muss die Entscheidung treffen.
Ja, und diesem Unternehmer wünsche ich Entscheidungsfreude. Deswegen heißt mein Buch auch Entscheidungsfreude. Was natürlich manchmal, wenn du Restrukturierung ansprichst oder aus äußerer Druck von Märkten nicht immer freudvolle Dinge sind. Wenn die Märkte zusammenbrechen, dann ist die Situation nicht unbedingt freudvoll. Aber es ist eine wunderbare Erleichterung, wenn du sagst, so, das entscheide ich jetzt so und das ziehen wir dann auch so konsequent durch. Wir lösen uns von Standorten oder wir bauen neue Standorte auf. Freude heißt für mich bewusste Entscheidung, durchziehen und dann sagen, ja, ich war Herr der Dinge, ich konnte entscheiden.
Es gibt aber auch immer wieder, da finde ich auch spannend, was du dazu sagst. Ich gehe mal felsenfest davon aus, dass du das Buch oder die Biografie von Elon Musk gelesen hast, ja, oder gehört hast, ja. Und er hat ja nun in seinem Leben immer wieder Entscheidungen getroffen. Er war ja nun Multimillionär und hat in jungen Jahren schon richtig, richtig viel verdient. Und er war ja mehrfach in seinem Leben an dem Punkt, wo er hätte ja sagen können, mir geht's finanziell so gut und ich habe ausgesorgt und was soll ich das alles hier mir antun? Aber er ist mit seinem kompletten Vermögen immer wieder in Entscheidungen über alle Grenzen gegangen, immer wieder all in, immer wieder volles Risiko. Und er hatte mehrfach alles verloren. Ja, und dann kam doch wieder irgendein Retter, der ihn wieder gerettet hat. Und heute steht er da, wo er jetzt steht. Ja, also wie viel Risikofreudigkeit kannst du mit Entscheidungen ja, tragen oder wie viel Risiko darfst du fahren, kannst du fahren? Also ist da auch dein Mindset die Frage? Also bist du da völlig skrupellos und sagst, egal was passiert und wenn ich jetzt voll in die Wand renne, irgendwie geht es trotzdem weiter oder was sind da deine Erfahrungen?
Also meine Erfahrung ist, wenn du Risiko nur wegen dem Risiko liebst, dass du sagst, ich brauche diesen Gegner, ich investiere jetzt mal, also ich kenne auch Spekulanten, die einfach sagen, komm, meine Witzka voll drauf, wird schon irgendwie funktionieren. Da musst du dir dann bewusst sein, also wenn ich nachts mit 100 Sachen durch eine Ortschaft fahre, dann kann es Spaß machen, es kann aber auch andere Menschen töten und ich muss mir des Risikos bewusst sein. Und ich rate von solchen Risiken auf jeden Fall ab. Punkt. Mhm. Also eine gewisse Abwägung, den Finanzer hören, den externen Berater, eine Due Diligence-Prüfung, um dann zu sagen, so, hier sind ein paar Risikofaktoren drin, aber diese Risikofaktoren, die sind für mich jetzt okay. Mhm. X Millionen Euro zu investieren. Mhm.
Also kontrollierte Offensive.
Genau.
Okay, also das wäre das, was du auch auch, obwohl du ja auch eine sehr starke Persönlichkeit hast, das würdest du so empfehlen. Also du würdest sagen, schon Risiko, aber so, dass es einen nicht umhaut.
Gibt ja dieses Sprichwort, das schlimmste Risiko ist, kein Risiko mehr einzugehen. Also das größte Problem für einen Unternehmer. Und daran leiden ja manche Unternehmen, die einfach sagen, ja, wir waren jetzt 100 Jahre, waren wir Marktführer in einem Segment. Die wunderbaren Weggläser, die ja leider jetzt Konkurs angemeldet haben, die meine Großmutter noch ganz intensiv genutzt hat, die meine Mutter noch so ein bisschen genutzt hat und wir noch nicht genutzt. Also es passieren Dinge und da bist du einfach gefordert, Neuland, Innovation, Tüftelei und dann sagen, kriegen wir irgendwie ans Laufen. Mhm. Für die Umsetzung gibt es ja auch immer mehrere Varianten. Du musst ja nicht direkt mit einer Milliarde Investment reingehen, du kannst Stufenprozesse, vieles ist mittlerweile skalierbar, viele Konstruktionen sind ja ganz anders zu gestalten. Aber bitte scheue nicht das Risiko, nur des Risikos wegen. Dann dürfen wir kein Auto fahren, dann dürfen wir keinen Flieger sitzen oder Bahn fahren. Kann immer irgendwas passieren.
Ja, es gibt natürlich auch, da sind wir wieder bei dem Präferenzthema. Es gibt natürlich da gewisse Sprüche auch oder Glaubenssätze oder irgendwas, die natürlich dann sicherlich darauf einzahlen und die einem gut gefallen. Also wenn ich sage, lieber fehlerhaft begonnen als perfekt gezögert, da jubelt der Rote und sagt, ja, endlich los. Ja, aber der Blaue sagt, nee, wir haben noch nicht genau überlegt und wir haben vielleicht noch, wir hätten noch eine Recherche machen müssen und so weiter. Ja, oder nichts ist schlimmer als eine Entscheidung, die nicht getroffen wird. Ja, das war auch eine meiner Lieblingssprüche immer. Deswegen lieber entscheiden und nach vorne kommen als irgendwas auswollen, irgendwie abwarten und so. Aber wir stoßen ja schon da an unterschiedliche Persönlichkeitsprofile, glaube ich. Und deswegen, das wird ja auch, denke ich mal, deine Erfahrung sein, dass es schon wichtig ist, einfach sich darüber in eine Metaebene zu bringen und zu sagen, ja, jetzt muss ich aber auch mal eine Entscheidung treffen. Oder der eine trifft sie zu schnell und der andere trifft sie vielleicht zu langsam.
So, dann haben wir noch so das Thema soziale Faulheiten, also gemeinsame Entscheidungen. Ich entscheide immer zusammen mit meinem Managementpartner. Und ja, wenn die beide zaudern und sagen, ja, ich will eigentlich, wenn mein Kollege, aber der Kollege wartet auf mich, da fehlt dann manchmal so der eine, der so ein bisschen höher gestellt ist und sagt, so, jetzt machen wir was. Jetzt entscheiden wir diesen einen Schritt. Punkt. Immer gekoppelt mit Verantwortung. Ich bin Unternehmer. Ich bin für die Dinge, die ich entscheide, verantwortlich. Ich kann da nicht sagen, ja, weil die Konjunktur oder irgendein Berater hat mir da irgendwas empfohlen oder mir wurde irgendein Produkt verkauft, was dann nachher nicht funktioniert. Nee, ich habe ja entschieden. Ich habe es gesehen, ich habe es bestellt, ich habe die Bahnfahrt gebucht, habe aufs Auto verzichtet und hätte eine Autopanne haben können oder was auch immer. Ich habe entschieden.
Ja, Peter, ich gucke mit Schrecken wieder auf die Uhr. Ja, es ist, die Zeit rennt jedes Mal. Das ist unglaublich.
Aber noch 2 Stunden Zeit haben.
Ja, genau. Ich glaube, wir müssen auch, ich habe mit so vielen wirklich das Thema, wir müssen die 2. und 3. Folge aufnehmen. Ja, das, ich glaube, es gibt doch viel zu dem Thema zu sagen auch. Und ist auch wirklich spannend, sich mal so intensiv auf dieses Thema Entscheidungen auch einzulassen. Und wir hatten ja bei unserer letzten Jahresveranstaltung hatten wir auch einen sehr spannenden Impulsvortrag von einem ja vielen bekannten Schiedsrichter, von Dennis Eitekin. Und Dennis hat auch viel über das Thema Entscheidungen treffen. Er sagt auch, er trifft Entscheidungen auf dem Platz ganz oft intuitiv. Ja, er kann es gar nicht beurteilen, weil es viel zu schnell war. Er hat es gar nicht gesehen, aber er muss es trotzdem entscheiden und so. Und das fand ich auch sehr, sehr spannend. Und ich muss da in manchen Dingen, die du gesagt hast, auch wieder daran denken. Deswegen auch diese Verbindung. Und ich glaube, da haben wir alle Trainingspotenzial und jeder aus seiner Sicht kommend. Der eine, wie gesagt, vielleicht eine Entscheidung nicht zu schnell zu treffen. Ich treffe manchmal Entscheidungen viel zu schnell. Ja, und bei mir wäre es besser, nochmal die andere Seite ein bisschen nochmal zu prüfen und auf manche zu hören. Es gibt andere, die könnten vielleicht ein bisschen mehr aufs Gaspedal treten. Also man muss sich immer wieder, glaube ich, dazu reflektieren und auch manches Lehrgeld sicherlich auch in Kauf nehmen. Aber es geht immer weiter. Lieber Hans-Peter, deine nochmal Schlussbotschaft natürlich an alle unsere Hörenden und Sehenden. Was sagst du, was willst du noch mit auf den Weg geben? Was ist das, was dir noch am Herzen liegt?
Du, meine Schlussbotschaft steht auf der Rückseite meines Buches. Da kann man ja so einen langen Aufsatz schreiben, das und dies und jenes und folgendes. Ich habe es ganz massiv geschafft. Auf der Rückseite steht, entscheide jetzt, wann auch immer das jetzt ist, aber entscheide. Dann der wunderschöne Satz, mache es einfach. Also mach es einfach, im Sinne mach es jetzt mal und mach es ein bisschen einfacher, mach es nicht zu kompliziert. Und dann noch agiere mit Freude.
Ja, sehr schön.
Behalte die Freude im Tun, im Agieren. Das ist die Zusammenfassung meines Buches, du.
Vielen, vielen Dank, lieber Hans-Peter. Und ich habe auf jeden Fall auch wieder was mitgenommen heute. Das ist ja immer der Nutzen auch für mich in dem Podcast. Und ich hoffe, wie gesagt, für alle natürlich, die uns hier gelauscht haben oder die auch das Ganze sich angeschaut haben. Und natürlich noch als letztes von dir der Hinweis, wo können wir das Buch von dir haben? Sag uns noch, wie es möglich ist, das Buch zu bekommen.
Nur ganz einfach auf meine Website gehen, www.hans-peter-pick.de, und dann gibt es dieses wunderschöne Buch für 19 Euro versandkostenfrei direkt vom Autor. Und wer mir eine kleine Mail schreibt, kriegt sogar eine persönliche Widmung noch mit rein.
Ja, das ist doch super. Ich werde auf jeden Fall die Informationen zu deinem Buch mit bei uns in die Shownotes ja auch reinschreiben. Und natürlich, wenn du möchtest, werden wir das Buch gerne auch über unsere Homepage. Wir haben ja auch den Shop bei uns, ja. Und da können wir dein Buch auch gerne mit natürlich auch anbieten. Und ich denke, und damit kommen wir natürlich auch zum Ende unserer heutigen Ausgabe. Erstmal an dieser Stelle nochmal an dich, Hans-Peter. Vielen, vielen Dank, ja, dass du dir die Zeit genommen hast. Und für alle, die Hans-Peter Pick auch mal persönlich kennenlernen wollen, dazu gibt es viele Möglichkeiten im Rahmen auch unserer nächsten Veranstaltungen. Wie gesagt, wir haben das ein oder andere auch vor. Darüber werden wir jetzt gleich noch im Nachgang sprechen, was wir da planen. Und von daher, also wenn Sie Hans-Peter Pick kennenlernen wollen und mit ihm persönlich mal über das Thema reden möchten oder auch andere spannende Unternehmer, mit denen Sie vielleicht mal auf Augenhöhe in den Dialog einsteigen wollen, dann besuchen Sie unsere Veranstaltungen, die nächsten Termine, die nächsten Roundtables, entnehmen Sie unserer Homepage auch. Und natürlich auch jetzt schon der Hinweis, am 19. und 20. Oktober ist unsere diesjährige Jahresveranstaltung in Frankenberg. Und auch das lohnt sich, den Termin jetzt auch schon mal sich einzutragen, weil wir natürlich auch da wieder ein cooles Programm haben mit vielen Experten und vielen, die etwas zu sagen haben. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank an alle für heute. Ich wünsche Ihnen eine ganz, ganz gute Woche und viel Spaß bei Ihren Entscheidungen, die Sie zu treffen haben und viel Freude. Und was ich mir heute mitgenommen habe, einfach machen oder einfach machen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, Ihr Andreas Schmal.
Für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.